Attention. Das sind die Daily Nuggets auf sportradio360.de. Selten golden und ganz sicher nicht täglich, aber wir haben uns stets bemüht. Also meistens. Nun gut, zu besonderen Anlässen. Wie eben heute zum Thema Tennis. Die Daily Nuggets. Jetzt.
Ja, ein bisschen später in dieser Woche, aber immer noch montags, der Tennisprophet Andreas Durieux in Wien, wo ich gestern war, wo fantastisches Wetter war. Heute nicht mehr so sehr, aber bei euch regnet es noch nicht, Andi. Wenigstens was.
Ja, also warum hast du dich nicht gemeldet? Na gut, verstehe ich. Also es ist ja angenehmer, mich nur hören zu müssen, ist das geringere Übel, als mir auch noch gegenüber zu stehen.
Ja, ich hatte viele soziale Verpflichtungen. Da hat nichts mehr reingepasst.
Verstehe schon. Nein, aber du liegst nicht ganz richtig. Ich war natürlich heute im Burgenland, weil also südöstlich das beste Wetter ist und war, und das war ein weiterer fantastischer Tag. Jetzt ist es ja mittlerweile der Abend, also es ist schon 8:30 für all jene, die es brennend interessiert.
Ja. So, wir wollen ein bisschen plaudern über ganz wenig, glaube ich, über die Turniere, wo wir zwar die Finalisten kennen am Montag, aber noch nicht die Sieger, weil das die Turniere in Chengdu und Hangzhou, wie auch immer man das ausspricht, erst morgen ihre Champions krönen werden. Die Zeichen stehen auf Lorenzo Musetti und Alexander Bublik, der tatsächlich seinen vierten Titel gewinnen könnte in diesem Jahr. Was Wahnsinn ist, und der sich natürlich nur Außenseiterchance sogar für Turin qualifizieren könnte. Aber Andi, womit fangen wir an? Mit dem Davis Cup, mit den Österreichern, die gegen Italien ran müssen. Ja, fangen wir vielleicht damit an, bitte.
Es ist gut, ja, das ist gut. Also es wird eine kurze Reise, glaube ich, wo man auch nicht viel lernen kann. So sehe ich das, aber es, ja, was soll man da viel dazu sagen, außer dass ich das eine krasse David gegen Goliath-Situation orte und mir beim besten Willen nie vorstellen kann, wie man diese Hürde nehmen sollte, noch dazu in Italien zu Hause.
Ja, und bei den Italienern gehen wir mal davon aus, dass Sinner wieder spielt, weil er die letzten Jahre auch gespielt hat, und dreimal hintereinander Davis Cup Sieger hat es vielleicht früher mal gegeben, als es die Australier vor 100 Jahren gewonnen haben. Aber Sinner wird spielen, davon gehe ich aus, und dann ist fast wurscht, ob du als zweiten Italiener den Musetti nimmst oder ob du den Coboli nimmst oder meinetwegen auch den Sonego. Das ist alles doch um einiges zuverlässiger als das, was die Österreicher aufbieten können. Bei natürlich vollster Respekt für das, was in Debrecen, wir haben ja darüber gesprochen, passiert ist. Aber jetzt Filip Misolic verliert heute in der Früh, ausgerechnet natürlich gegen Marton Fuksovic, und nicht einmal knapp, 3-1. Also der Miso hat seit Kitzbühel kein Match mehr gewonnen. Bei Sebastian Ofner weiß man nicht, ob er fit wird bis Bologna. Lukas Neumeier ist dann früh ausgeschieden in Bad Waltersdorf. Und Juri Rodionow spielt einen Challenger diese Woche, ich glaube in Las Vegas.
Ja.
Ich sehe das Licht am Ende des Tunnels auch nicht, Andi. Aber es ist wurscht, es ist eine super Erfahrung.
Genau. Und danke für das Stichwort, Jens, weil jetzt greife ich ein Thema auf. Ich habe mir die ganze Woche überlegt, warum ich das letztens so vom Tisch gewischt habe. Es hat ja seine Berechtigung, zumal das immer näher kommt. Und du hast jetzt eh schon schön auch die Ausgangslage erklärt. Also ich fände, der Erfahrung wegen, wäre es jetzt mehr als fair, die Mannschaft so zu belassen, die uns nominell in den letzten beiden, im Single und im Doppel, in den letzten beiden Auseinandersetzungen gegen Finnland und jetzt auch bei dieser Sensation in Ungarn zu belassen. Zumal du ja auch jetzt Gründe genannt hast, warum die anderen zwar, dass jeder gern einmal gegen einen Sinner spielen würde, egal ob er gewinnt oder nicht, und dieses Gesamterlebnis mitnehmen möchte, das ist klar. Also das ist dann, da geht's dann, ging es dann um Befindlichkeiten anderer, aber wäre ich jetzt der Melzer, würde ich gleich sagen, Leute, das ist mir zu unsicher. Nichts für ungut, lieber Ofi. Bitte auch mir nicht böse sein, aber und auch lieber mir, so wie die Leistungen jetzt ausschauen. Man kann noch abwarten, das natürlich. Aber ich fände es mehr als gerecht, wenn das dann so zustande käme, dass also man kann es ja sagen, Neumeier und Rodionow, beziehungsweise im Doppel sind es eh immer Midler und Erler, zum Zug kommen werden. Sollen, finde ich.
Ja, finde ich auch. Also ich weiß nicht, was mit dem Ofi ist. Ich habe mit ihm ja, nachdem er bei den US Open ausgeschieden ist, geredet. Da war er noch, eigentlich ist er davon ausgegangen, dass er in Ungarn spielen wird. Dann ist 2 Tage später die Nachricht gekommen, dass er nicht spielen wird, weil er am Handgelenk verletzt ist. Jetzt weiß ich nicht, wie der Heilungsprozess ist. Es ist davor das Turnier in Wien. Keine Ahnung, wird er da spielen? Und der Bologna, das ist ja 2 Monate, nicht ganz 2 Monate, aber fast 2 Monate. Jetzt, also 8 Wochen sind es, glaube ich, noch, wenn man es hochrechnet. Da kann natürlich viel passieren. Aber ja, du, der Neumeier hat gegen Virtanen sehr, sehr gut gespielt. Haben wir letzte Woche eh gesprochen. Er hat jetzt gegen den Fuksovic gewonnen, was eine starke Leistung ist. Er hat ihn richtig fertig gemacht. Davon hat der Juri, finde ich, am zweiten Tag, am Samstag, dann auch noch profitiert. Warum
Ja.
nicht? Natürlich, ja. Komm, Jürgen. Ich meine, der Jürgen weiß es. Der Jürgen ist natürlich eine Legende, der selber so viel Davis Cup gespielt hat wie kaum ein anderer. Und der wird schon das Richtige machen. Aber ich glaube, also von der Tendenz her könnte ich mir schon vorstellen, dass er eben wirklich mit dem Team dorthin fährt. Der Miso war ja dabei in Budapest, ist dann krank geworden. Vom Ergebnis her wird es, glaube ich, wurscht sein am Ende.
Ja. Und das ist genau der Punkt, weswegen ich noch mal hoffe, dass die uns dorthin brachten, auch dann dort spielen dürfen. Ich glaube,
Ja.
damit ist das erste Thema mal recht schön und auch mit dir sozusagen auf Augenhöhe. Sehr selten, dass wir uns einmal so einig sind. Erledigt quasi, ne?
Ja, im Jürgen wird es sowieso wurscht sein, was wir sagen, aber wir sagen es halt einfach. Gut.
Ja, das ist unser Recht.
Ja, so. Zweites, nächstes Thema. Am Wochenende, apropos Cup, der Labour Cup, der zum 8. Mal stattgefunden hat, jetzt in San Francisco. Team Welt mit meinem ganz großen Jugendidol, also nach Björn Borg, nachdem der aufgehört hat, habe ich ein bisschen gebraucht, dass ich mich wieder finde. Bin kurz bei Mats Wilander und Stefan Edberg hängen geblieben, aber so richtig gepackt hat mich dann Andre Agassi, der jetzt eben der Teamkapitän des Team World ist. Yannick Noah ist der Teamkapitän Team Europa und die Amerikaner oder die Team World, das waren ja nicht nur Amerikaner. Und Demi Noah von Seger haben auch Punkte gemacht, haben gewonnen, Andi. Wie viel hast du gesehen? Was hat er taugt? Was hat er weniger taugt?
Naja, also ich war wie jeder Tennisfan ein bisschen unglücklich mit der Gesamtsituation durch die Zeitverschiebung.
Ja,
Und das
ja,
betrifft
ja.
natürlich auch die anderen Turniere, die in dieser Woche waren. Deswegen tue ich mich ein bisschen schwer. Ich habe schon einiges gesehen. Ich stand diesem und stehe diesem Cup immer noch sehr ambivalent gegenüber, die Notwendigkeit betreffend und auch die Sinnhaftigkeit. Naja, ja. Weiß ich nicht. Aber gut, bevor wir jetzt ins Detail gehen, ich wollte noch etwas sagen. Ich verstehe das komplett. Nachdem ich dir ein paar Jahre voraus habe, leider sage ich jetzt schon in dem Alter. Aber es war schon was Ähnliches, ja, als dann natürlich dieser Paradiesvogel Agassi aufgetaucht ist am Horizont. Ja. Für viele Begeisterung, die haben sich eingekleidet, ich nehme an, auch du. Was
Natürlich.
übrigens Borg und Agassi verband, ist die Schlägermarke. Da wurde lang auf Donnay gespielt, vice versa. Ja. Wobei es bei Agassi so kann man ja jetzt sagen, weil Prinz kaum noch eine Rolle spielt, Donnay gibt es auch de facto nicht mehr. Also vielleicht ja, irgendwo, ich habe gehört, die Rechte wären nach Amerika gegangen. Gibt vielleicht ein, zwei Profis, die den Schläger noch benutzen. Ist wurscht. Ich habe auch nichts davon, also ganz im Gegenteil. Ich weiß es nur noch, also Agassi war ja ein Prinzspieler, ich nehme an, du auch. Ja? Der Prinz Graffit für die Klassiker, für die ihn noch kennen, mit dieser Brücke in der Mitte da als Verbindung. Und dann gab es diesen Donnay, der diese Brücke nicht hatte und der am Ende ist nicht damit zurechtgekommen. Dann gab es einen Paintjob, der ganz schlecht war. Und dann kam heraus eine Serie, die war so gelb-blau mit ein bisschen rot, die hat mir sehr gut gefallen. Und ich habe das Glück gehabt im Praterstadion, ja, nach dieser Niederlage, wo der Agassi so angefressen war, wo ich damals die Interviews geführt habe im 90er Jahr gegen die USA, dass er dort zwei Schläger in die Ecken droschen hat in der Garderobe und einfach die
Einfach liegen
Garderobe
lassen
dann
hat.
ja, liegen lassen. Und da habe ich mir gedacht, und die sollten entsorgt werden und ich habe mir es dann genommen. Ich habe niemanden gefragt, aber ich habe bin im Besitz dieser beiden Rackets. Eines habe ich gespendet für eine Charity-Organisation, die hat das noch immer, weil sie nicht fähig ist, das versteigern zu lassen zu ihren Gunsten. Ist aber nicht mein Problem. Also die haben den Schläger und den zweiten habe ich. So, jetzt hast du es. Und nein, aber ich habe das verstanden, weil der natürlich dieser Paradiesvogel, aber wie auch der im wahrsten Sinn des Wortes ja schon zu seiner aktiven Zeit hat federn lassen müssen, sage ich jetzt einmal vorsichtig, ist natürlich dann schon. Ich meine, er engagiert sich, er springt dort herum, er war jahrelang für wenige präsent und hat mir aber gut gefallen vom Engagement her und von dem Punkt des Mitlebens als Kapitän. Da habe ich bei meinem eigentlich, bei dem mir näher befindlichen Yannick Noah, wo uns wirklich viel verbindet, da habe ich mir gedacht, ich weiß nicht, schlaft der oder interessiert es den nicht? Also, da habe ich eher den auch, weißt du, von diesem Exhibition-Charakter, den er am Ende seiner aktiven Karriere ja hatte und auch darüber hinaus mit Bahrami und kongenialen Partnern, da habe ich wenig gesehen beim Yannick. Abgesehen davon, dass auch seine Dreadlocks verschwunden sind.
Ja, und der Agassi hat natürlich sehr, sehr viele Dinge, schlaue Dinge auch gesagt. Andy Roddick hat ja mehrere Podcasts dann gemacht. Agassi war auch zu Gast, aber ein Zitat, ich weiß gar nicht, wo er es gesagt hat. Aber das finde ich schon spannend. Das gilt jetzt nicht nur für diesen Labour Cup. Er sagt, das ist immer ein Unterschied, was ein Coach sagt und wie ein Spieler das dann aufnimmt. Weil, wenn man da nicht auf derselben Wellenlänge ist, dann versteht der Spieler das vielleicht falsch, will es gar nicht richtig verstehen, so wie es gemeint ist. Und der hat den Ton da offenbar gut getroffen. Und ich war auch ein bisschen überrascht, dass er so da mitgegangen ist. Und wenn ich da alle höre, ich habe gehört, wie Pat Rafter da dabei war, John McEnroe dann auch drüber gesprochen und Andy Roddick hat einmal gefragt, naja, hat es euch nicht ein bisschen überrascht, wie ernst die das alle nehmen? Und das hat der McEnroe gesagt, na, überhaupt nicht. Und Rafter hat gesagt, das hat ihn nicht überrascht, wie ernst sie es nehmen. Und das finde ich dann schon okay, weil ich das natürlich auch immer ein bisschen als Exhibition abtue, was ja eigentlich auch nicht schlecht ist. Aber wenn ich jetzt vergleiche, wie traurig die Kulisse da in Chengdu und in Hangzhou war, und dann hat es da halt 3 Tage jetzt Halligalli in San Francisco gegeben, in dieser Halle da in dem Chase Center. Und was, wenn dann die Frage wäre, was ist besser für einen Tennissport? Na, dann muss ich sagen, tut mir leid, liebe Chinesen, aber dann halt ein Event, wo es keine ATP-Punkte gibt. Weil das generiert Interesse und in China, das ist einfach traurig nur.
Auch ein sehr gutes Argument, ja, stimme ich voll zu. Ich sehe mich als Europäer ein bisschen wiederum vernachlässigt von der Berichterstattung her. Kann man sagen, liegt an der Zeitverschiebung, aber nicht nur. Ich weiß nicht einmal, vielleicht habe ich was Gravierendes übersehen, wer das übertragen hätte im
Eurosport,
deutschsprachigen.
Eurosport.
Aha, war gut, okay, dann habe ich das, ja, das wäre naheliegend gewesen. Siehst du, daran habe ich gar nicht gedacht, aber ich erspare mir ja aus. Naja, ich sag mal so, ich höre lieber die amerikanischen Spezialisten, die da auf dem Tennis Channel zugange sind. Deswegen habe ich es dort mitverfolgt. Es war natürlich, um das noch einmal, ich glaube nicht, dass sehr viele Leute, also so wie wir zwar heute halt einiges gesehen haben, ich bin nach dem Doppel dann meistens schon eingenickt ein bisschen. Also es hat mich nicht so abgeholt, obwohl auch die Doppel gut waren. Und schade finde ich, wenn ich jetzt eine Kritik übe, schade, dass alle umgefallen sind auf dieses mögliche Duell zwischen Alcaraz und von Secker. Das hätte ich sehr gern gesehen.
Ja, also das war ja davor auch in diesem verrückten Internet, wo viele Leute gesagt haben, das muss jetzt kommen, Alcaraz gegen Fonseca. Und wäre halt spannend gewesen, weil dieser Untergrund, das hat sogar Federer auch gesagt, das haben alle gesagt, der schien extrem langsam zu sein und Fonseca ist jemand, der den Ball beschleunigen kann, wie kaum ein anderer. Alcaraz kann das auch, wäre schon spannend gewesen, aber ich bin natürlich. Eigentlich hätten wir uns alle niederlegen können nach diesem Rückhandvolley vom Alcaraz. im Doppel, wo der Mikkelsen 2 Meter vom Netz entfernt steht. Alcaraz spielt vor ihm, wirklich vor dessen Füße, von Mikkelsen einen Rückhand-Volley-Stopp. Und Mikkelsen hat keine Chance, dass er diesen Ball erreicht, obwohl er 1,5 Schritte entfernt steht, weiß, was kommt. Und eigentlich hätte auch der Alcaraz sagen müssen, besser werde ich es nicht mehr hinkriegen, lasst uns aufhören. Hat er nicht gemacht. Und die letzte Partie hat dann das Zverev gegen den Taylor Fritz einmal wieder verloren. Und jetzt hat halt Team Veltes gewonnen, was am Ende des Tages eh völlig wurscht ist. Also good for them, die kriegen auch Geld dafür und gar nicht wenig. Aber vom Event her war es natürlich wieder, also es ist Werbung fürs Tennis. Also ich war letztes Jahr in Berlin, leider nur zu kurz, weil mein Hund gerade gestorben ist, Pfeil gerade vor dem ersten Tag, da bin ich natürlich heimgefahren. Aber es hat schon was, ja, wie das aufgemacht wird und die Professionalität von dem ganzen Team dahinter. Nichts anderes erwartet man, auch wenn Federer und Gottsek draufsteht.
Ja, ich weiß nicht, was jetzt wirklich zu erwarten ist, weil in Wahrheit ist es ja eine Show. Also es
Ja,
geht um
ja.
nichts. Jetzt bringe ich schon finde ich, eine berechtigte Frage, über die man diskutieren kann. Also ich finde es nicht okay, bei allem Respekt vor Fritz, aber dass dieser Sieg jetzt im Head-to-Head vorkommt gegen den Alcaraz. Sein erster übrigens.
Ja, na, also das finde ich auch komisch. Das ist einfach aus der Not geboren, dass die ATP jetzt sich da irgendwie anbietet dem Ganzen. Weil das der Alcaraz gegen Fritz, damit habe ich kein Problem. Und auch Fritz gegen Zverev und überhaupt, womit ich ein Problem habe, ist im Head-to-Head, dass dann auch Matches drin sein könnten, wo kein dritter Satz gespielt wird, sondern ein
Richtig.
Champions Tiebreak. Und das
Ja,
hat ja eben
richtig.
nichts, das hat eben nichts damit zu tun. Das Alcaraz, ja, gut, Alcaraz wird ich glaube, dem Alcaraz wird das wurscht sein. Es wird ihm nicht wurscht sein, dass er verloren hat und dass dann das Team Europe verloren hat, aber vom Head-to-Head her weiß ich nicht. Wenn er dann am Ende seiner Karriere sagt, ich habe 16:1 Head-to-Head gegen Taylor Fritz und die einzige Niederlage war beim Laver Cup 2025 in San Francisco, ja, mei. Aber ich verstehe schon, woher du kommst, wie man so schön sagt.
Ja, aus Wien.
Ja, eh.
Joje. Du, lieber Jens, zum sportlichen Wert, also wenn man das positiv sehen möchte, ich war schon, also ich fand die Leistung von Fritz, das möchte ich herausstreichen, sensationell. Und den Alcaraz nicht ganz so aber, wie sonst, aber das liegt ja immer daran, wie der andere dich spielen lässt. Deswegen hätte mich deine Meinung interessiert. Ich habe aber nur einen langen Zusammenschnitt gesehen davon.
Ja, also gut. Fritz hat halt da wirklich, glaube ich, nicht glaube ich, sondern es muss ein sehr guter Tag gewesen sein. Alcaraz hat dann gegen Cerundolo komplett problemlos gewonnen. Mir hat dieses Doppel halt getaugt am letzten Tag, weil da stehen die zwei Riesen da vorne, also Opelka vor allen Dingen, aber Mickelson ist ja auch recht groß. Und Alcaraz und Ruud knallen von hinten die Bälle, volle Cannelloni auf die zwei da vorne. Zwei Volleys bringen sie zusammen, beim dritten kracht es wieder und der Ball geht dann. Aber sowas hätte ich gern live gesehen, weil diese Geschwindigkeit sieht man im Fernsehen nicht. Und Alcaraz, glaube ich, wird sich abputzen. Und ich bin sehr gespannt, wie der im Herbst, wie viel er spielt. Der spielt jetzt in Tokio. Da ist er an 1 gesetzt, Fritz an 2. Letztes Jahr hat er Peking gewonnen. Dann spielt er in Shanghai. Davon gehe ich aus, wenn er schon einmal in Asien ist. Und ja, dann schauen wir mal Paris-Bercy. Ich glaube, der will wirklich am Ende des Jahres Nummer 1 der Welt sein und das schaut gut aus, weil er hat jetzt eigentlich nur noch die 500 Punkte da zu verteidigen und Sinner hat mehr zu verteidigen. Sinner hat letztes Jahr, hat er in Shanghai gewonnen, ich glaube ja. Auf jeden Fall hat er die ATP Finals gewonnen. Ich habe jetzt da keine Schwäche von Alcaraz gesehen, ganz ehrlich. Das war einfach ein wirklicher Traumtag vom Fritz. Hat alles passt und das war, ja, ich muss da John McEnroe zitieren, nur sinngemäß, der gesagt hat, auch wenn er Amerikaner ist, aber er ist so gottfroh, dass es im Welttennis Carlos Alcaraz gibt, weil der einfach so viel Spaß macht. Und
Ja,
finde
der
ich
macht
auch.
viel Spaß. Wenn du keine Schwäche gesehen hast, dann Deutest du die Frisur als Stärke, die neue?
Naja, es sind wenigstens ein paar mehr Haare. Also das ist schon erstaunlich gewesen und natürlich bin ich ein bisschen neidisch geworden bei den US Open, wie er angefangen hat und wie er es dann gewonnen hat und wie schnell beim Carlos die Haare gewachsen sind. Also da sage ich, Carlos, bitte, ich auch. Gerne zuerst eine Vorhand, aber
Mir geht es
dann als
eher um,
zweites
ja, mir
schon.
geht, entschuldige, wenn ich dich unhöflich, mir geht es eher um die Farbgebung.
Ja, gut. Das hat der Dominik auch einmal gemacht, vor vielen, vielen Jahrzehnten. Da muss offenbar jeder junge Tennisspieler mal durch, dass es blondiert wird. Das sind er
Das
nicht,
hast du
glaube ich.
schön erkannt.
Ja,
Das sind ja nicht,
das.
natürlich, glaube ich, als Jäger, dass so eine Farbe hält, wenn ich jetzt ganz gemein bin.
Ja, der Ofner hat es ja, glaube ich, auch mal gemacht vor 1,5 Jahren. Dann der Dennis Novak. Also in Österreich war das schon öfter mal der Fall. Bis auf den Dominik haben die ja nicht ganz vorne mitgespielt und jetzt beim Alcaraz, mein Gott, ja. Es wächst sich alles aus, hat meine Mutter gesagt.
Langsam wachsen wir zusammen, hat der
Ja, das
Finde
auch.
ich.
Das hat nein, das war der Ambros, glaube ich, oder? Hat nicht der Ambros gesungen,
Ja,
langsam wächst
du
man
hast
zusammen?
nicht völlig recht. Ambros natürlich. Ja, genau. Ja, genau.
Also, ich
Langsam
möchte,
wachsen.
bevor wir zu Lili Taka kommen, möchte ich noch hier meine Liebe für Wien bekunden, für die Stadt Wien.
Weswegen genau?
Weil ich war mit meiner Freundin Freitag sehr spät abends hingekommen. Freitag gehen wir so ein bisschen durch die Stadt und gehen unabsichtlich am Rathausplatz vorbei. Und wer auch immer dafür verantwortlich ist, an diesem vergangenen Wochenende war es die Stadt Wien, das Wien-Marketing, dort ist halt immer was los. Ja, und wenn du in München auf den Marienplatz gehst, ist eben nicht immer was los. Und in Wien ist immer was los. Und das war ein dreitägiges Festival oder wie auch immer, einfach oder eine Hommage auch an den Austropop. Und dann hat eben, ich kannte ihn nicht, aber Horak singt Ostbahn. Da war ich dort. Grandios, ja, wunderbar. Drei Leute, nein, es waren genau drei Leute auf der Bühne, nein, vier Leute auf der Bühne, zwei davon haben geraucht, während sie musiziert haben. Brauche ich nicht unbedingt, aber war trotzdem lässig. Der Blachhutter war dort mit am Stand, da hat es halt Schnitzel und einen Tafelspitz gegeben. Es war so entspannt und lässig und natürlich das Wetter hat auch gepasst. Samstag, Sonntag, keine Frage. Am Hödenplatz war Tag des Sports. Ja, da hat ein bisschen was von Raiffeisen-Jugendwettspielen gehabt, obwohl auch Olympioniken dort waren, die ich aber natürlich nicht erkannt habe. Aber Wien ist einfach lässig. Wien ist einfach so lässig und ich liebe diese Stadt. Ich weiß, es gibt viele Dinge, die man nicht lieben muss oder kann, aber ich bin halt nur als Tourist dort und ich liebe diese Stadt. Das wollte ich nur mal sagen.
Das ist auch wichtig, also ich bin ja sehr international orientiert und ich bin nicht unbedingt der größte Wien-Fan. Ich wäre es dann wieder, wenn ich sowas höre und dann lerne ich auch im Alter natürlich eher schätzen, das, was man hat und wo man her ist und so weiter. Nämlich wirklich schätzen. Aber ich bin auch nicht wie sagt man, ein Grantler um jeden Preis, aber ein bisschen was Wienerisches habe ich schon auch. Also es kommt ja nicht von ungefähr, dass die Wiener zu dem zweitunfreundlichsten Land der Welt, wobei das mehr die Gastronomie betrifft, auch das wirst du besser beurteilen können. Also ich glaube auch, dass ich was versäumt habe. Ich mag diesen Charme am Rathausplatz. Mir persönlich ist halt dann manchmal bald einmal schon zu viel los, aber ich kann mir vorstellen, dass das sehr charmant war. Es ist ja auch im Sommer diese Festivität mit dem Filmfestival dort fantastisch und sowas würde auch nach München natürlich gut passen. Vielleicht kannst du ein bisschen vorandrängen, voranschreiten, ja, mit der Idee.
Mit der Idee voranschreiten. Ja, das wäre es vielleicht. Aber einfach nur charmant. Aber leider, ich war so fertig dann. Wir sind rausgefahren nach Neustift, heißt es, glaube ich.
Ja.
Neustift am Walde.
Ja.
Haben uns dort in einen Heurigen reingesetzt. Ich habe einen Almdudler getrunken. Und das ist einfach schön. Dann schaut man man sitzt in den Weinbergen, wenn man will, wann man es will. Und einfach schön mit dem Bus raus, mit dem Bus zurück. Also ich mag Wien einfach. Aber das habe ich jetzt, glaube ich, zur Genüge etabliert. Lili Thager ist nicht aus Wien, sondern aus Osttirol. Aber die vier, fünf Begegnungen, die ich mit ihr gehabt habe, ich habe es ja eh schon öfter gesagt, das hat kaum jemals einen jungen Tennisspieler oder eine junge Tennisspielerin gegeben, der ich so sehr wünsche, dass sie erfolgreich sein wird. Andi, jetzt hat sie das zweite Turnier hintereinander gewonnen. Nach Bukarest hat sie jetzt in Serbien gewonnen. steht auf 219 im WTA-Ranking. Und ich habe eine Sorge, die ich dir gleich mitteilen werde, aber du darfst zuerst schwärmen, wenn du magst.
Ja, also ich beginne mit dem Schwärmen. Ich habe dann auch eine Geschichte, die mir halt passiert ist, anzumerken. Die möchte ich vorbringen, weil es kein Interview gibt und ich möchte sagen, warum nicht. Ich habe mich sehr darum bemüht und hätte auch gedacht, es wäre doch auch im Sinne der Spielerin und hochverdient. Und gerade eine junge Spielerin freut sich sicher, wenn aus dem eigenen Land Interesse, PR und so weiter. Egal, es ist nicht dazu gekommen. Aber bleiben wir zuerst bei der erfreulichen Geschichte. Das ist natürlich ganz, ganz fantastisch. Und da fällt es schwer, auch jemanden am Boden bleiben zu lassen. Ja, das ist natürlich immer, es ist natürlich schwierig, aber ich verstehe Österreich, weil, und ich verstehe also Tennis Österreich. Man wartet ja auf so jemanden. Und ich glaube, ohne es verschreien zu wollen, wenn wir jetzt genau zurückrechnen, sind es, glaube ich, 3,5 Monate seit Paris. Erst da wurde begonnen, wirklich dann also professionell auf die Damentour umzusteigen. Es gab noch eine Ausnahme, das war Wimbledon. Also man kann sagen, eigentlich ab Wimbledon und in dieser kurzen Zeit aus dem absoluten Nirvana in die Regionen, die du jetzt gesagt hast, und die Top 200 sind nicht mehr fern, mit Challenger-Sieg nacheinander und so weiter. Und man weiß, wie schwierig das auch ist. Gerade wenn man dann natürlich schon auch die Bürde hat, dass man als kommender Weltstar bereits gilt in der Branche, dann muss ich sagen, Hut ab. Also wirklich ganz, ganz grandios.
Ja, also die Lilly wird jetzt schon extrem professionell betreut, ist im gleichen Management-Team wie Jannik Sinner, hat die Fabienne an ihrer Seite als Medienberaterin. Die Fabienne war sehr lange bei der ATP. Aber ich habe halt, also die Spielanlage, wer die Lilly noch nicht gesehen hat, ist fantastisch. Der Aufschlag ist sehr, sehr gut. Sie macht das meiste aus ihrer Größe. Und wird wahrscheinlich oder ganz sicher, weil es halt der natürliche Weg der Dinge ist, auch noch kräftiger werden. Die Vorhand ist sehr, sehr gut. Also diese Idee, mit dem ersten Schlag nach dem Aufschlag den Punkt zu machen, nämlich mit der Vorhand, ist die genau richtige für sie. Und das Aber ist, aber so schön diese einhändige Rückhand ist, wenn man sich jetzt vorstellt, dass die Sabalenka mit 184 km/h viermal hintereinander mit der Vorhand und auch mit der Rückhand in diese einhändige Rückhand reinknallt, dann hoffe ich, dass Francesca Schiavone eine Idee hat, wie sich die Lilly da verteidigt. Weil wenn Francesca Schiavone da eine Idee hat, dann habe ich ganz wenige Sorgen, Andi, dass es schon bald sehr, sehr gut werden wird.
Ja, also ich gebe dir jetzt ein Gegenbeispiel, wo das gelungen ist, lange Zeit, und zwar erneut, in der Williams-Ära. Ja? Also
Ja.
da war, das ist, glaube ich, vielleicht gar nicht so ein schlechter Vergleich. Man wird natürlich daran arbeiten müssen. Die Frage ist, Sabalenka wird schneller älter als Lilly. Und wenn sie in ihrer Hochblüte spielt, weiß ich nicht mehr, ob da so große Gefahr besteht. Aber schauen wir mal, also dort ist sie ja noch lang nicht. Man muss ja
Ja,
dann
klar.
auch immer die Kirche im Dorf lassen. Das gilt übrigens auch, eine kleine Bemerkung noch für so Interviewanfang. Ich habe mich sehr bemüht. Und mein Interview ist leider nicht zustande gekommen, weil jetzt eine Agentur dazwischen ist und die hat gemeint, das geht sie nicht aus, weil die Lilly muss sich ausruhen.
Gut. Ja, also Lilly 219 in den WTA-Charts. Wenn ich da richtig nachgerechnet habe, würde das zur Teilnahme an der Qualifikation in Australien reichen. Stand jetzt. Sie hat auch keine Punkte zu verteidigen im Herbst, außer ich habe was übersehen. Das heißt, da wird sie sich, gehe ich davon aus, in Melbourne versuchen. Es ist halt schwierig, finde ich, bei den Frauen fast noch schwieriger als bei den Männern, weil es gefühlt weniger Challenger-Turniere gibt, also diese ITF W75, die die Lilly jetzt gewonnen hat. Und bei den Männern ist schon, also jetzt in dieser Woche, letzte Woche war Bad Waltersdorf, es ist halt dauernd was los bei den Männern. Bei den Frauen habe ich ein bisschen den Eindruck, dass es doch ein bisschen dünner die Gelegenheiten sind, aber auch da wieder bin ich hoffnungsfroh. Es gibt ja die Hannah Klugman oder Klugman aus England, die in einer Art und Weise protegiert wird, wie ich es mir für die Lilly auch wünschen würde, die halt da Ryder Cup, eine Wildcard für ein richtig großes Turnier, zum Beispiel Hauptfeld Wimbledon, wäre vielleicht zu früh gekommen. Aber klar, der englische Verband sagt, komm, da haben wir eine, die gut ist, die hat ja gegen die Lilly im Finale Roland Garros verloren, Juniorinnen, aber die kriegt dann da eine Wildcard. So, und da hoffe ich jetzt dann auch auf die Kontakte von Francesca Schiavone, dass da vielleicht wenigstens in Italien was geht bei
Ja, und mit ich und zu
mittelgroßen
Recht.
Turnieren.
Also das erwarte ich mir dann schon auch, wenn man da schon diesen Connex hat, dass man ihn dann auch nützt natürlich, weil das ist wichtig. Und ich frage mich jetzt natürlich auch, ich möchte da nichts, was die hochjubeln und so, muss man immer vorsichtig sein, aber es müsste jetzt der Schritt sein. Von der Leistung her, jetzt müssen zwar 50er gespielt werden, jede Menge. Und zwar mit Wildcards, bitteschön. Da kann das Sinnermanagement, wenn man so involviert ist, glaube ich, sicherlich auch nicht überhört werden, wenn das irgendwo anfragen würde. Ist jetzt nur eine Vermutung, aber ich nehme an, das liegt nahe.
Ja, so. Ja, das ist schön, Lilly Tager. Das ist ein schönes Thema, mit dem wir auch den heutigen Abend beschließen können und wollen. Danke, Andi. Oder haben wir noch was?
Ein lieber Freund von mir, es wird dir völlig wurscht sein, mir nicht, weil ich ihn liebe. Er ist ein Burgenländer, ist 29 Jahre alt und ist jetzt erstmalig unter den besten 100 Doppelspielern der Welt. Das ist
Ja,
nämlich
bitte.
der Herr Pichler, der ist ganz, ganz, ganz ein netter Bursch, der war einst ein Talent im Single auch und hat sich aber über das Doppel da durchgebissen und jetzt auch mit verschiedensten Partnern 3, 4 Challenger heuer schon gewonnen, ist jetzt tatsächlich Top 100. Ich finde, das gehört erwähnt in dieser Sendung. Danke, dass ich es durfte.
Ja, natürlich, natürlich. Immer gerne. David Pichler, Neil Oberleitner, wir sind eine Doppelnation.
Ja.
Weil das wollen wir natürlich auch nicht unter den Tisch fallen lassen. Lukas Miedler steht im Finale mit Francisco Cabral als Nummer 1 gesetzt im Finale von Hangzhou. Damit schließt sich auch ein kleines bisschen der Kreis.
Übrigens, lieber Jens, ich gratuliere dir. Ich kann es zwar nicht wirklich beurteilen, als nur, wie sagt man, möchte gern Chinese, aber du sprichst es fast so gut aus wie Guadalajara.
Das waren die Daily Nuggets auf Sportradio 360.de. Ihr wollt uns unterstützen? Prächtige Idee! Einfach eine Mail an steilpass@sportradio360.de schicken und ihr bekommt alle Infos. Und versäumt nicht die Big Show, jeden Donnerstag neu.